Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute weitermachen mit den Sendschreiben, konkret mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und einfach zur Erinnerung das Sendschreiben nochmal vorlesen. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also wir hatten das letzte Mal schon mit diesem Sendschreiben begonnen. Wir hatten die ersten Verse betrachtet. Wir hatten ja gesehen, was gelobt wird, nämlich er betont, dass er die Werke kennt, dass er die Bemühungen kennt, das standhafte Ausharren kennt, dass sie die Bösen nicht ertragen können und dass sie geprüft haben. Ja, alles, was positiv ist, was ja richtig ist, wie wir gesehen hatten. Es ist wichtig, eifrig zu sein für den Herrn zu arbeiten, sich einzusetzen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Es ist wichtig zu prüfen, ja, jemand, der sich einschleicht in die Gemeinde, der Böses versucht hineinzubringen, soll nicht geduldet werden. Und all das haben sie getan. Aber jetzt kommt hier ein wesentlicher Kritikpunkt, nämlich, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und darauf wollen wir heute jetzt nochmal eingehen, obwohl wir jetzt schon etwas behandelt haben. Die Aussage des Herrn Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich denke, diese Aussage ist nicht nur für irgendeine Gemeinde relevant, die in der Bibel erwähnt wird, sondern wir alle sollten uns diesbezüglich prüfen und auch immer wieder prüfen, ja, wie steht es um unsere Liebe zum Herrn Jesus? Wie sieht es da aus? Und wir sehen sowohl, wenn wir die Bibel betrachten, im Alten Testament diese Situation, nämlich beim Volk Israel, dass es eine Zeit gab, wo sie ja eine Liebe offenbar zu Gott haben und aus dieser Liebe heraus auch gehandelt haben. Und dann gab es aber doch immer wieder Zeiten, wo sie Gott verlassen haben. Im Neuen Testament sind wir genauso aufgefordert, in dieser Liebe zu bleiben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Also es ist nicht so, dass da wir jetzt unter der Gnade leben und in der Zeit des Neuen Testamentes leben, dass wir dann automatisch in der Liebe Gottes bleiben. Was natürlich sicher der Fall ist, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Also, dass seine Liebe zu uns gilt. Wenn wir wirklich gerettet sind, wenn wir wiedergeboren sind, dann dürfen wir wissen, seine Liebe gilt uns und nichts kann uns von dieser Liebe scheiden. Aber dennoch ist es so, dass diese Beziehung zum Herrn leiden kann, dass sie betrübt werden kann und dass wir eben nicht so in der Liebe bleiben, wie wir in der Liebe bleiben sollten. Im Alten Testament schauen wir eine Stelle an Jeremia 2, Vers 2. So spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Also hier sehen wir diesen Vorwurf an das Volk Israel. Sie hatten eine Zuneigung zu Gott. Sie hatten eine bräutliche Liebe und diese Liebe ist offenbar nicht mehr da. Diese Liebe hat das Volk gestützt oder hat dem Volk auch geholfen, in einem Gebiet ihm nachzuziehen, ihm zu gehorchen, wo es menschlich gesehen sehr schwierig ist, zu gehorchen und zu leben. Natürlich hat Gott sie versorgt und es ist nicht so, dass sie da sich beständig vorbildlich verhalten haben. Wir wissen, sie haben sehr oft gemurrt. Aber dennoch gab es immer wieder diese Phasen, wo sie auch zurückgekommen sind und wo sie dem Herrn treu waren. Das hat oft nicht lang angehalten. Aber doch gab es diese Situation. Und das Volk Israel wird auch da aufgefordert, daran zu denken, an die Zuneigung deiner Jugendzeit. Und das wird wirklich verglichen mit einem, ja, mit einem Ehepaar. Auch da kann es so sein, das Ehepaar ist schon lange verheiratet. Man lebt nur noch so nebeneinander her. Und es ist nicht diese innige Zuneigung da, sondern, ja, es ist mehr oder weniger selbstverständlich, dass der andere da ist. Ja, vielleicht schätzt man sich schon und liebt sich, so wie man andere Geschwister liebt, aber nicht mit dieser innigen Zuneigung, mit dieser bräutlichen Liebe. Und wenn das bei einem Ehepaar passiert, dann sollen sie natürlich genauso zurückgehen und überlegen, ja, wie war das denn, als wir uns kennengelernt haben, als wir, ja, frisch verheiratet waren, wie war diese Liebe zueinander? Und auch da kann es Sinn machen, darauf sich zurückzubesinnen und ja, an dieser Beziehung zu arbeiten, an dieser Liebe zu arbeiten. Hier geht es natürlich jetzt um die Beziehung zu Gott, um die Beziehung zum Herrn. Und auch da, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, kann es Sinn machen, zurückzudenken, wie war denn die Anfangszeit, als wir zum Glauben gekommen sind? Wie waren wir auch bereit, Dinge zu ertragen, Dinge zu erdulden? Wie hatten wir einen Eifer? Wie waren wir bereit, Spott über uns ergehen zu lassen? Und vielleicht kam aber irgendein Moment, wo wir genug hatten, wo wir ja müde geworden sind über diesen Spott und uns gedacht haben, wenn wir jemand das Evangelium sagen, wir werden sowieso nur verspottet und haben irgendwann nachgelassen und haben so nicht nur nachgelassen im Eifer, das Evangelium weiterzusagen, sondern eben gleichzeitig die Liebe des Herrn verlassen, nicht in der Liebe des Herrn geblieben. Und so kann es Sinn machen, eben da zurückzudenken. Und wir kommen da jetzt auch gleich noch drauf, wie es denn in der Vergangenheit war. In Jeremia 2, Vers 13, im gleichen Kapitel sagt Gott, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Gott zu verlassen heißt auch gleichzeitig, sich eine andere Quelle zu suchen, eine Quelle, die aber nicht zu vergleichen ist mit der Quelle des lebendigen Wassers. Und das ist natürlich eine Dummheit, gleichzeitig muss man sagen, das zu tun. Natürlich müssen wir eins bedenken, wenn es um das Volk Israel geht und diese Ermahnung an das Volk Israel ergeht, dann bezieht sich das auch immer wieder mit auf das Volk als Ganzes und beinhaltet in dem Sinne auch Ungläubige. Aber wenn wir jetzt den Epheserbrief und die ganzen Sendschreiben betrachten, dann werden wir sehen, dass diese Sendschreiben nicht nur gerichtet sind an Gläubige, sondern diese Sendschreiben sind gerichtet an Gemeinden und in diesen Gemeinden sind ganz offenbar auch Ungläubige. Wir sehen, dass es bei manchen dieser Gemeinden sehr extrem der Fall ist. Wir hatten gesehen zum Beispiel Laodicea, wo der Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, in dieser Gemeinde ist er nicht mehr gegenwärtig. So sehen wir hier doch gewisse Parallelen. Wenn wir jetzt jemanden betrachten, der wiedergeboren ist, also wenn wir uns selbst hier prüfen, sind es doch Ermahnungen, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Denn so wie der Herr Jesus das zu seinen Jüngern sagt, bleibt in meiner Liebe, gilt das eben auch für uns. Jetzt kann ein Gläubiger sagen, es kann ja gar nicht sein, dass ich die Quelle des lebendigen Wassers verlasse. Ja, ich glaube doch an diese Quelle. Aber das kann in der Praxis tatsächlich sein. Es kann in der Praxis wirklich sein, dass wir ja ziemlich gesetzlich werden, in dem Sinne, dass wir nicht aus der Kraft des Herrn heraus handeln, sondern dass wir die Dinge, die wir tun, vielleicht noch tun, aber aus Pflichtbewusstsein heraus tun. Dass wir vielleicht morgens die Bibel lesen, weil wir wissen, es gehört sich für einen Christen, die Bibel zu lesen, dass wir beten. Wir wissen, ein Christ, der soll beten. Ja, dass wir vielleicht tatsächlich das Evangelium weitersagen, weil wir wissen, ein Christ soll das Evangelium weitersagen. Aber dass es nicht eben aus der Liebe heraus kommt, sondern allein aus Pflichtbewusstsein, aus einer Art Gesetzlichkeit. Die Aufforderung ist eben, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Das sollen wir bedenken. Also wirklich diesen Vergleich anstellen, wirklich mal zurückgehen. Natürlich kann es jetzt sein, jemand kommt zum Glauben und hat von Anfang an ja nur ein geringes Maß an Liebe für den Herrn. Dann gilt es natürlich trotzdem, das zu erkennen und in der Liebe zum Herrn zu wachsen, dann vielleicht erstmalig zu wachsen. Aber oft ist es so, dass jemand zum Glauben kommt, der vorher in der Welt gelebt hat, der wirklich erstmal eine radikale Umkehr vollzieht und sich sehr vieles ändert. In solch einem Fall, was ja eher dann, sagen wir mal, normal ist, oder was man öfters auch hört von Zeugnissen, wenn jemand zum rettenden Glauben an den Herrn kommt, da ist dieser Vergleich natürlich durchaus sinnvoll. Und da kannst du dich natürlich fragen, ja, wie viel mehr Frieden, Ruhe, Freude hattest du damals in dieser ersten Zeit? Wie viel Eifer hattest du für den Herrn? Inwiefern haben Sorgen und Nöte dir weniger zugesetzt, als sie dir jetzt zusetzen? Oder wie viel mehr konntest du dich an der Vorsehung Gottes, an der Schöpfung, an all diesen Dingen erfreuen? Oder an dem, was der Herr ist, an seinen Eigenschaften, was du neu vielleicht über ihn erfahren hast, gelernt hast, entdeckt hast im Wort und du ja jauchzen konntest vor Freude, dass du wieder eine neue Wahrheit über Gott und über ihn entdeckt hast oder gelernt hast aus der Bibel oder darüber belehrt worden bist? Wie viel mehr hast du vielleicht den Herrn an sich geliebt und die Geschwister geliebt? Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass nach einer Zeit vergleichbar mit dieser Ehe auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern selbstverständlicher geworden ist. Man kommt halt in die Gemeinde, man sieht sich, ja, schön, dass es so ist. Aber wie war es in der Anfangszeit? Wie hat man sich gefreut und gesehnt, wieder Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, sie zu treffen, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu beten? Das, was ich schon erwähnt hatte, das Evangelium. Ja, wie oft hast du Menschen, sei es Familie, sei es außerhalb der Familie, das Evangelium verkündigt und wie oft tust du es jetzt? Wie viel mehr konntest du dich vielleicht auf die Ewigkeit freuen, dass du gesagt hast, wow, bald sind wir beim Herrn, bald sind wir im ewigen Jerusalem und dürfen ja die ewige Gemeinschaft mit ihm erleben. Und ist es jetzt vielleicht so, ja, alles schön und gut, wir sind bald beim Herrn? Wie viel Zeit verbrachtest du im Gebet und im Bibellesen? Wie viel Zeit verbringst du jetzt im Gebet und im Bibellesen? Und zwar ja wirklich im Gebet und Bibellesen, dass du auch sagst, es bringt dir was. Ja, also du tust es nicht rein aus Pflichtbewusstsein. Zum Pflichtbewusstsein muss man natürlich sagen, dass Pflichtbewusstsein an sich nichts Falsches ist. Also wenn es wirklich so wäre, dass wir sagen, wir beten nur und wir lesen die Bibel nur, wenn ich gerade von inniger Liebe zum Herrn überfließe, dann würde es sehr schnell sehr schlecht bestellt sein um unser Gebetsleben und um unser Lesen im Wort. Also es ist durchaus gut, da Pflichtbewusstsein zu haben, ja, da wirklich zu sagen, okay, ich möchte wirklich regelmäßig lesen, ich möchte wirklich regelmäßig beten, aber wenn wir uns dann daran machen, dass wir wirklich dieses Anliegen haben, dass es wirklich darum geht, weiterzukommen in der Erkenntnis des Wortes und in der Erkenntnis des Herrn und dass es wirklich darum geht, dass wir mit seiner Hilfe im Glauben, im Vertrauen beten und flehen. Nicht nur, dass gebetet ist, sondern dass wir wirklich ja dieses Anliegen haben, dass Gott uns hört und nach seinem Willen auch erhört. Und ja, all diese Dinge sollen wir bedenken, sollen ja entsprechend das beurteilen und überlegen, ja, trifft es vielleicht auf mich zu, dass ich diese erste Liebe verlassen habe. Nun, was kann man tun, wenn man tatsächlich zum Schluss kommt, ich habe jetzt die erste Liebe verlassen? Bei einigen Punkten habe ich wirklich festgestellt, das hat sich im Negativen verändert. Und das ist genau das, was der Herr sagt, dass wir dann Buße tun sollen. Ja, tue Buße. Und wir hatten ja schon einiges jetzt über Buße gehört. Das heißt, ja, erstmal diese Gesinnungsänderung zu haben, also dem Urteil Gottes zustimmen. Ja, ein Ungläubiger, der Buße tut, stimmt dem Urteil Gottes zu, dass er ein Sünder ist und dass er das Erlösungswerk braucht. Und wenn es um konkrete Punkte geht, dann stimmen wir auch dem Urteil Gottes zu, dass es nicht gut ist, dass es nicht richtig ist, dass es Gott nicht wohlgefällig ist, was auch immer es ist. Wir bekennen es vor ihm, wir tun Buße darüber und wir bitten ihn darum, dass er uns hilft, dass er uns verändert. Und wir hatten auch gehört, dass Buße eine Grundhaltung eines Gläubigen ist. Wir sollten jetzt nicht denken, okay, wir tun einmal Buße und alles ist okay, sondern Buße ist auch etwas, was wir immer wieder tun. Wenn wir merken, wir haben jetzt heute Buße getan, am nächsten Tag ist es wieder so, dann kommen wir wieder mit der Sache zum Herrn und immer wieder und nehmen uns vor, dass es anders wird. Und das ist genau der dritte Punkt. Tue die ersten Werke. Und da heißt es auch wirklich, dass wir überlegen, gab es vielleicht eine Art Entscheidung in unserem Leben, über die wir Buße tun müssen? Haben wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben uns entschieden, vielleicht auch unbewusst uns entschieden, dass wir sagen, also dieser ganze Spott und all das möchte ich jetzt nicht mehr so ertragen oder kann ich nicht mehr ertragen. Ich halte mich jetzt stark zurück mit der Verkündigung. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht weiser werden. Wir sollten weiser werden. Es kann durchaus sein, dass in der Anfangszeit wir das Unweise getan haben. Also wir sollen weiser werden, wir sollen da dazulernen, aber wir sollen nicht im Eifer und in diesem Anliegen nachlassen. Und leider passiert oft das, dass man ja sich sagt, ich muss weiser werden, was ja richtig ist, aber dass man gleichzeitig nachlässt, in diesem Eifer wirklich das Evangelium weiter zu sagen. Es ist nur ein Beispiel, das andere kann sein, ja, die Gemeinschaft mit den Geschwistern, das Kümmern um Geschwister, vielleicht ja, haben wir uns früher mehr um andere gekümmert und haben da nachgelassen, haben uns vielleicht gesagt, ja, die Geschwister kümmern sich auch nicht um mich, wie ich das erwarte. Da ist es dann wichtig, erstmal bei sich selbst zu schauen und sich selbst, ja, in Bewegung zu setzen und nicht sagen, ich kümmere mich nur, wenn andere sich kümmern, sondern dass sich jeder selbst überlegt, inwiefern kann ich anderen dienen? Inwiefern kann ich ein Segen sein für andere Geschwister? Und dazu sind wir ja berufen. Wir sind dazu berufen, einander zu dienen, einander zu lieben, einander ein Segen zu sein. Und so sollte das keine lästige Pflicht sein, weil es ist sicher so, dass es schwierig ist bei manchen, ja, sich um manche Geschwister zu kümmern. Manchmal passt es auch nicht so, manchmal versteht man sich nicht so, aber hat vielleicht doch die Gabe, jemandem weiterzuhelfen, mit dem man sich menschlich gesehen nicht so gut versteht. Und dann ist es wichtig, dass man sich da dann nicht scheut davor, sondern wirklich sagt, ich möchte es für den Herrn tun und aus der Liebe zum Herrn und aus der Liebe zu den Geschwistern heraus. Ich möchte auch die Geschwister lieben und das ist dann diese Entscheidung, die dann zu treffen ist. Also in dem Sinne kann es auch sein, wir müssen Entscheidungen revidieren, über Entscheidungen, über falsche Entscheidungen Buße tun und dann zurückkommen zu den ersten Werken. Wenn wir jetzt mal das Bibellesen betrachten, es kann auch sein, dass wir nachgelassen haben mit dem Bibellesen, weil wir in eine schwierige Phase gekommen sind, in eine Phase, wo wir ja sehr zu leiden und sehr zu tragen hatten und hatten beim Bibellesen öfters das Gefühl, ich lese jetzt die Bibel, aber es kommt gar nicht bei mir an. Und haben deswegen nachgelassen im Bibellesen. Und das ist natürlich ein falscher Gedanke. Es kann natürlich sein und immer wieder vorkommen, dass wir lesen und irgendwie, ja, geschieht nicht die Veränderung, die wir uns erhoffen. Lernen wir nicht das vom Herrn über ihn und über sein Wort, was wir uns erhoffen. Aber hier ist dann Glaube gefragt. Hier ist der Glaube gefragt, dass dieses Wort das Wort des lebendigen Gottes ist, dass dieses Wort uns verändert, dass dieses Wort uns hilft, dass dieses Wort uns zubereitet zum Dienst, uns ja nützlich macht für jedes gute Werk. Das ist dann einfach Glaube. Wir sollten dann nicht aufgrund von Erfahrung urteilen und sagen, so und so oft habe ich gelesen und hat mir nicht so viel gebracht, sondern einfach glauben, dass es das lebendige Wort ist und dass, egal wie die Erfahrung war, ich stütze mich drauf und ich glaube, dass dieses Wort genau das bewirken kann. Und so könnten wir jetzt verschiedene Bereiche durchmachen. Ich denke, da kann jeder für sich selbst sich noch Gedanken machen und ja, überlegen, welche Maßnahmen vielleicht gut sind. Ich möchte an dieser Stelle einige allgemeine Verse über die Liebe noch aufzeigen, die er uns in dieser Liebe weiterbringen können. Und auch für denjenigen, der sich sagt, ich kann jetzt eigentlich nicht feststellen, dass es bei mir so viel schlechter geworden ist, also ich kann bei mir nicht feststellen, dass ich die erste Liebe verlassen habe, gilt es ja trotzdem, dass wir von der Liebe zum Herrn nie sagen können, wir haben jetzt das Maximum erreicht. Das heißt, für jeden Gläubigen gilt es ja, in der Liebe zum Herrn zu wachsen. Und wer von sich sagt, ich habe schon ein Level erreicht, das okay ist, der sollte vielleicht sich selbst an der Stelle hinterfragen. Denn das ist sicher nicht der Fall. Deswegen, ja, schauen wir uns da ein paar Stellen an. Erstmal diese grundlegende Aussage 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also das ist erstmal natürlich was ganz Wichtiges, was ganz Wesentliches, dass wir uns zurückbesinnen auf das Evangelium, auf die große Liebe, die er uns hat zuteilwerden lassen, dass wir ja das glauben, das annehmen, uns wieder darüber freuen, über das, was er getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir hätten alles andere verdient, wir hätten Verdammnis verdient und nicht die Errettung, nicht das Heil. Wir hätten es verdient, in die Hölle geworfen zu werden, aber Gott hat seinen Sohn geschickt, so sehr hat er uns geliebt, um für uns zu leiden und zu sterben. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Buße zurückkommen, der Jesus sagt selbst, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das heißt, es ist an der Stelle wichtig zu erkennen, welch große Sünder wir sind. Und auch das dürfen wir den Herrn bitten, Herr, zeig auf, welch große Sünder wir sind. Auch wenn wir schon gläubig sind, wenn wir Heilige genannt werden, ist es so, dass wir immer mehr erkennen dürfen, wo es mangelt, ja, und wie sehr es mangelt, dass wir wirklich große Sünder sind. Und desto mehr uns die Sündhaftigkeit bewusst wird, desto mehr wird uns auch bewusst, was der Herr für uns getan hat. Und desto mehr dürfen wir ihn dafür loben und preisen und anbeten und dann auch verändert werden. Wir haben Epheser 3 und das ganze Gebet geht ja ab Vers 14 los, dass Paulus seine Knie vor dem Vater beugt, dass er bittet für die Gläubigen. Und es heißt dann in Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also wir sollen die Liebe des Christus immer mehr und mehr erkennen. Und da es hier um ein Gebet geht, das Paulus betet, ist es sicher ein Gebet, das wir auch füreinander beten dürfen. Also wie oft betet ihr für die Geschwister, dass sie in der Liebe des Christus wachsen, dass sie die Liebe des Christus mehr und mehr erkennen, dass der innere Mensch gestärkt wird, ja, dass der Glaube gestärkt wird, dass Christus durch den Glauben in den Herzen wohnt, wie es ja auch in diesem Gebet heißt. Also ich kann auch da Mut machen, dass ihr das Gebet komplett nochmal vertieft und ja, dass auch wenn ihr das nicht sowieso schon tut, euch zu Herzen nehmt, da füreinander zu beten. Und natürlich dürfen wir auch für uns selbst dafür beten, dass wir die Liebe des Christus mehr und mehr erkennen dürfen, was dann dazu führt, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Dann Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Wandelt in der Liebe. Ja, das eine ist, diese Liebe zu erkennen, zu staunen über die Liebe Gottes, in dieses Staunen zurückzukommen. Ja, wirklich es nicht fassen zu können, was der Herr für uns getan hat, und ihn dafür zu loben und anzubeten. Und dann heißt es auch, dass wir darin wandeln sollen, dass wir diese Liebe praktizieren sollen, untereinander praktizieren sollen. Ja, diese Liebe, die Christus für uns gehabt hat, indem er sich für uns hingegeben hat. Und Epheser 5,1 heißt, ihr werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir wissen, wir sind geliebt, wir sind geliebte Kinder. Und weil wir das wissen, dürfen wir ja umso eifriger sein, in dieser Liebe zu wandeln. Dann 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist das, was ich erwähnt hatte. Wir erkennen Gott mehr durch das Lesen, durch das Studieren seines Wortes, und der Heilige Geist wirkt und verändert uns in das Bild Christi. Und natürlich, desto mehr wir in das Bild Christi verändert werden, desto mehr lieben wir Gott und unsere Geschwister. Deswegen ist das natürlich erstrebenswert. Und das Wort Gottes ist das, was Gott gebraucht, um genau das zu bewirken. Denn nämlich durch das Wort Gottes, ja, dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn nicht, wie im Alten Testament die Israeliten die Herrlichkeit gesehen haben, sondern wir schauen die Herrlichkeit des Herrn durch das Wort Gottes. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wir sehen hier, Liebe zum Herrn und Gehorsam gegenüber seinem Wort, das geht Hand in Hand. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, die sagen, ja, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Die sprechen sehr viel von der Liebe Jesu. Ja, da meint man, die können gar nichts anderes sprechen als von der Liebe Jesu, aber sie befolgen sein Wort nicht. Und dann ist es nicht die Liebe, von der Jesus spricht. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist eine Liebe, die sich auch im Gehorsam zeigt. Und Gehorsam aus Liebe, das ist genau das, was Gott wohlgefällig ist, und eben nicht aus eigener Kraft, aus dem Fleisch heraus. Und auch da müssen wir uns natürlich prüfen, ja, inwiefern das in bestimmten Situationen vielleicht der Fall ist, dass wir aus eigener Kraft heraus handeln. Also wir haben ja einige Punkte, die eigentlich allen bekannt sein sollten. Aber doch dürfen diese Punkte wieder Mut machen, neu Mut machen, danach zu streben, das erste Gebot einzuhalten, ja, in aller Schwachheit natürlich, den Herrn, unseren Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit unserem ganzen Verstand lieben, mit allem, was wir sind, dass wir danach wirklich streben und so auch einander zu lieben. Wie gesagt, zu dem Thema könnte man noch sehr viel sagen, deswegen möchte ich euch auch Mut machen, das selber noch zu vertiefen, ja, euch mit der Liebe Gottes zu beschäftigen, mit all diesen Dingen. Das hat jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was ich gesagt habe. Der Jesus fordert auf zu Buße und dazu die ersten Werke zu tun. Und dann sagt er, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Könnte man ja erstmal meinen, ja, das ist ja nicht besonders nett. Da wird man aufgefordert, den Herrn zu lieben. Und wenn man das nicht tut, wird direkt die Strafe angedroht. Ja, was soll denn das für eine Liebe sein? Aber es ist tatsächlich so, dass wir als Gläubige aufgefordert sind zu lieben. Es ist wirklich ein Gebot. Es ist nicht eine Option. Es ist nicht etwas, was wir, ja, vielleicht tun und vielleicht nicht, sondern es ist wirklich ein Gebot und deswegen die klare Aufforderung, darüber Buße zu tun, wenn wir die erste Liebe verlassen haben. Es ist wirklich etwas, was wir dem Herrn bringen müssen, was wir bekennen müssen, ja, und dann eben bestrebt zu sein, dass diese Liebe ja wieder wächst und dass wir die ersten Werke tun. Und hier diese Androhung ist natürlich die Androhung an die Gemeinde. Das ist nicht die persönliche Androhung, dass Gott den Leuchter von seiner Stelle wegstößt, denn wir hatten gesehen, was ist der Leuchter? Der Leuchter ist die Gemeinde. Das hatten wir bereits betrachtet. Die sieben Leuchter in der Hand des Herrn, das sind die sieben Gemeinden. Und wenn der Leuchter weggestoßen wird, dann wird nicht etwa ein einzelner Gläubiger weggestoßen, sondern die Gemeinde wird weggestoßen. Gott wird das Gericht über die Gemeinde bringen und die Gemeinde wird aufhören zu existieren. Der Leuchter wird nicht mehr da sein. Und das kann durch verschiedene Arten und Weisen geschehen. Es kann geschehen, dass große Konflikte, Nöte kommen. Die Gemeinde sagt, okay, wir lösen uns auf. Es kann sein, dass ein weltliches Gericht über die Gemeinde kommt und die Gemeinde aufhört zu existieren. Also Gott hat natürlich in seiner Souveränität Mittel und Wege dafür zu sorgen. Und so sehen wir, dass es eine ernsthafte Angelegenheit ist. Eine Gemeinde Jesu soll sich dadurch auszeichnen, dass sie Gott liebt. Ja, das ist wirklich etwas, was charakteristisch sein sollte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann Gott eben das Gericht über diese Gemeinde bringen. Wie gesagt, die Gemeinde als Ganzes und nicht einzelne Personen. Einzelne Personen kann Gott natürlich züchtigen, aber das ist jetzt nicht das, was hier gemeint ist. Und ja, bei Züchtigung sind wir ja froh, wenn Gott uns züchtigt zu unserem Besten. Dann wollen wir weitermachen. Es gibt doch noch was zu loben. Es heißt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das ist ja der Vers 6. Und wer sind die Nikolaiten? Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Es gibt ehrlich gesagt sehr viele Vorschläge. Ich zeige mal zwei Hauptlinien auf, die vorgeschlagen werden. Das eine ist, dass gesagt wird, das bezieht sich nicht auf eine konkrete Person, ja, die mit den Nikolaiten in Verbindung steht, sondern wir müssen hier die Bedeutung des Namens betrachten. Und Nikolaiten geht natürlich schon vom Namen her auf Nikolaus zurück, auf den Namen Nikolaus. Aber es ist nicht eine Person Nikolaus gemeint, sondern es ist einfach das gemeint, was die Nikolaiten tun. Und Nikolaus heißt sowas wie Volksbeherrscher oder Volksbezwinger. Oder die Nikolaiten sind dann Volksbeherrscher oder Volksbezwinger. Und laut dieser Auslegung sind das Geschwister oder auch Nichtgeschwister, die in der Gemeinde eine Herrschaftsmacht eingenommen haben. Also die praktisch eine Art Hierarchie eingeführt haben, die über das hinausgeht, was die Bibel über Älteste und Diakone sagt. Also die wirklich herrschen in der Gemeinde und so einen Grundstein gelegt haben für die spätere Hierarchie, die dann viel später eben in der katholischen Kirche entstanden ist. Also von der Bedeutung des Wortes her wird diese These vertreten. Die zweite Linie, von der ich zwei Varianten erwähnen möchte, ist, dass die Nikolaiten eher eine Art Sekte waren, Verführer waren, die das in der ersten Variante zurückgehen auf den armen Pfleger Nikolaus, den Diakon, der in der Apostelgeschichte eingesetzt worden ist. Und zwar geht diese These auf Irenäus zurück, der davon schreibt. Es gibt auch andere, die noch davon schreiben, aber Irenäus hauptsächlich. Und er schreibt eben, dass dieser Nikolaus, der als Armenpfleger eingesetzt worden ist, dass er vom Glauben abfiel und viele verführt hat und so die Sekte der Nikolaiten gegründet hat, die praktisch eine billige Gnade verkündigt haben, also eigentlich Gesetzlosigkeit verkündigt haben. Es ist okay, in allerlei Sünden zu leben. Das ist alles in Ordnung. Und diese Lehre hat er verbreitet. Und die Nikolaiten, die stehen also mit ihm in Verbindung oder sind auf ihn zurückzuführen und haben viele Gemeinden unterwandert mit dieser falschen Lehre. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, dass, und da gibt es tatsächlich Zeugnisse von, dass die Nikolaiten wirklich solch einen Lebensstil verkündigt und gelehrt haben, dass man aber nicht eindeutig sagen kann, auf wen es zurückgeht. Also man kann nicht eindeutig sagen, es geht wirklich auf diesen Nikolaus, diesen Armenpfleger in der Apostelgeschichte zurück. Das Einzige, was man weiß, dass es eine Sekte ist, die solche falschen Lehren verbreitet. Und ich persönlich tendiere zu dieser letzten Variante, also insgesamt zu der zweiten Linie, nämlich nicht, dass man nach der Bedeutung des Wortes geht als Volksbeherrscher, einfach aus dem Grund, weil wir da sonst eigentlich keine Hinweise haben. Wenn wir die Offenbarung betrachten, dann sehen wir, dass die Nikolaiten nochmal erwähnt werden, und zwar im Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamus. Und da heißt es wie folgt: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Manche sagen jetzt, das sei noch kein Hinweis darauf, dass die Lehre Biliams in Verbindung steht mit den Nikolaiten, sondern sie sagen, es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Zum einen wird die Lehre Biliams geduldet, zum anderen werden die Nikolaiten geduldet. Aber das Verbindungswort, das hiermit so übersetzt wird, bezieht sich eben im Griechischen sehr oft und normalerweise auf das, was davor kommt. Und deswegen wird hier eine Verbindung hergestellt zwischen der Lehre Biliams, wo es ja um Götzenopfer und Unzucht ging, also Hurerei kann man sagen, und den Nikolaiten. Und deswegen haben wir hier einen Hinweis, dass es nicht um Volksbeherrscher geht oder solche, die versuchen, die Gemeinde zu beherrschen, sondern welche, die wirklich Werke tun, die Unmoral darstellen, Werke, die der Herr hasst. Und natürlich kann jetzt hier beides gemeint sein, sowohl wirklich dieser Lebensstil als auch geistliche Hurerei. Aber sowas geht ja oft auch Hand in Hand. Wir schauen das dann noch genauer an, wenn wir die Gemeinde zu Pergamus betrachten. Also eher diese zweite Variante, wobei ich mich da nicht festlegen möchte, weil es eben nicht ausdrücklich jetzt von der Bibel gesagt wird. Wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist zu sagen, dass es auf diesen Nikolaus aus der Apostelgeschichte zurückgeht, weil wir in der Bibel jetzt keinen Hinweis darauf haben, dass dieser Nikolaus abgefallen ist vom Glauben und dann viele verführt hat. Es tauchen hier zwar diese Nikolaiten auf, aber über Nikolaus wird uns sonst an sich nichts in die Richtung berichtet. Und deswegen wäre ich da eher vorsichtig, dass man da nicht spekuliert. Hier ist es natürlich etwas, was der Herr lobt. Er hasst die Werke der Nikolaiten, er hasst diese Werke, er möchte nicht, dass sie in der Gemeinde geduldet werden. Und das ist der richtige Umgang mit solchen Dingen. Mir hat mal jemand gesagt, wie kann man Sünde hassen? Hass ist doch nichts Gutes. Ja, wie kann man denn Sünde hassen? Aber Hass gegenüber Sünde, das ist sehr wohl gut und das ist sehr wohl richtig. Wir sollen Sünde verabscheuen. Wir sollen Sünde so hassen, wie Gott auch Sünde hasst. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema Buße, dass wir dem Urteil Gottes zustimmen und dass wir auch so denken über Sünde, wie Gott über Sünde denkt. Und das bedeutet auch, dass wir in der Gemeinde nicht einfach zuschauen können, wenn Sünde sich ausbreitet. Ja, wenn Verführung sich ausbreitet, wenn Böse sich ausbreitet, dagegen sollten wir auch vorgehen. Und das haben die Epheser getan. Besser wäre es natürlich noch gewesen, sie hätten die erste Liebe nicht verlassen und hätten das getan. Und so sehen wir aber diese Situation. Sie waren in diesem Bereich noch treu. Wir hatten auch vorher schon gesehen, das war ähnlich gelagert, wo sie treu waren, nämlich das Böse nicht zu dulden. Aber wir sehen hier, dass es durchaus möglich ist, gegen gewisse Sünden vorzugehen, das aufzudecken, das in Ordnung zu bringen und trotzdem diese erste Liebe zu verlassen. Also es ist tatsächlich möglich, auch zum Beispiel in der Gemeinde für Ordnung zu sorgen und trotzdem die erste Liebe zu verlassen. Und deswegen ist es natürlich etwas, wo jeder sich prüfen muss. Dann haben wir einen allgemeinen Appell, nämlich wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die Aufforderung zu hören, die Aufforderung, auf das, was Gott zu sagen hat, was der Heilige Geist zu sagen hat, wirklich zu hören und das auch entsprechend umzusetzen. Wir kommen auf diese Ausdrucksweise noch zurück, wenn wir die anderen Briefe betrachten. Wir haben dann eine Verheißung. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ja, was ist das für ein Baum des Lebens? Er wird nochmal erwähnt in der Offenbarung 22. Da heißt es in Kapitel 22, Vers 2. Oder ich lese ab Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom. Von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also dieser Baum des Lebens, der wird eben in Kapitel 22 wieder erwähnt. Und wir haben hier eine Verheißung, wer überwindet, der wird von diesem Baum des Lebens essen. Und was ist gemeint mit wer überwindet? Wenn wir die Bibel betrachten und speziell Johannes betrachten, der dieses Wort sehr oft verwendet, dann sehen wir, dass Überwinden etwas ist, was grundsätzlich über wahre Gläubige gesagt wird. In 1. Johannes 5, Verse 4 bis 5 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also ein wahrer Gläubiger, der wirklich von neuem geboren ist, zeichnet sich dadurch aus, dass er überwindet. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht auch zwischendurch immer wieder fällt. Weil wir wissen, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Aber grundsätzlich zeichnet er sich dadurch aus und wird am Ende überwinden und wird in die Herrlichkeit eingehen. Und zwar nicht durch die eigene Kraft, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Und diese Kraft Gottes ist wirksam in den wahren Gläubigen. Und das passt auch zu dem, was in Offenbarung 22, Vers 2 steht, dass dieser Baum dort ist. Und dort wird nicht gesagt, dass nur manche von diesem Baum essen dürfen, nämlich nur die Überwinder, sondern dieser Baum ist eine allgemeine Verheißung für die wahren Gläubigen. Und deswegen passen diese beiden Aussagen zusammen und sie passen nicht zu Lehren, die besagen, ja, dass es zum Beispiel zwei Klassen von Gläubigen gibt, die Überwinder und die Nicht-Überwinder, und die Überwinder werden mal von dem Baum essen dürfen. Ja, oder andere sagen, die einen sind diejenigen, die ihr Heil nicht verlieren, und die anderen sind diejenigen, die ihr Heil verlieren, weil sie nicht überwinden. Auch das sagt uns die Schrift nicht, sondern Johannes sagt uns hier ganz klar, und wer möchte, kann andere Stellen dazu studieren, dass wahre Gläubige Überwinder sind. So wie es hier steht, und es ist gut, das zu wissen, dass der Herr sagt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer kann das tun? Wer kann die Welt überwinden, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das ist auch eine Verheißung für uns, die uns Trost geben darf. Vielleicht in Situationen, wo wir selbst zu kämpfen haben und meinen, es fällt uns gerade schwer zu überwinden, dann dürfen wir uns auf diese Verheißung stützen und mit dieser Verheißung zum Herrn kommen. Ja, da möchte ich zusammenfassen. Ich denke, das zentrale oder das wichtigste Thema für uns aus diesem Sendschreiben ist wirklich das mit der Liebe, dass wir ja wirklich bedenken, dass wir uns Gedanken machen, ob es so ist, dass wir die erste Liebe verlassen haben, dass wir dann darüber Buße tun. Und auch wenn wir nicht zu diesem Schluss kommen sollten, dass wir trotzdem danach streben, in der Liebe zum Herrn zu wachsen, in der Liebe zuzunehmen durch die Mittel, die Gott uns gegeben hat, sei es das Wort Gottes, sei es Gebet, die Gemeinschaft untereinander, das Gebet füreinander, das Vertrauen, Glauben an die Verheißungen, all diese Dinge, die wir heute besprochen haben. Und wie gesagt, ein Thema, wo ich auch Mut machen möchte, dass ihr das für euch selbst noch vertieft, euch selbst dann auch Gedanken macht, vielleicht noch andere Bibelstellen dazu aufschlagt, ein kleines Bibelstudium vielleicht dazu macht und das einfach vor dem Herrn bewegt und vor dem Herrn prüft. Vielen Dank.